Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ich so rede, ist das laut genug? Nein. Okay, ich versuche es. Ich korrigiere ja eigentlich selten und ungern, aber es ist nicht meine Premiere hier. Ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt. Ich war das letzte Mal hier, da war Andreas vermutlich noch nicht hier, 2007 im Januar zur Allianz Gebetswoche. Okay. Also 2007 durfte ich hier das letzte Mal predigen, fast 20 Jahre her, ich hätte es fast nicht gedacht. Die Gemeinde kenne ich aber schon seit Gründung, denn da war ich als Vorsitzender der Allianz hier zugegen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. 95. Ah, ja.
Die Gemeinde wurde im 93 gegründet, aber die Römer haben wir ja 95 eingebracht.
Ah ja, okay. Und online hat an meiner Ordination gesungen, falls ihr euch da auch noch dran erinnert, das war im Jahre 1992 am ersten Advent. Also ich kenne euch eigentlich alle schon von Jugend auf. Wir sind alle etwas ergraut in Würden, aber noch leben wir. Und wer... Wie heißt es, wer eher stirbt, lebt länger ewig. Ne? Ich lese uns ein Gotteswort aus dem Evangelisten Matthäus im 9. Kapitel, die Verse 35 bis zum 10. Kapitel, Vers 1. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Herr, nun segne und begegne uns in diesem deinem Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich möchte euch, liebe Geschwister, ein Dreifaches zu diesem Gotteswort mitgeben. Erstens die Herausforderung. Zweitens die Überraschung. Und drittens die Sendung. Erstens also die Herausforderung, Jesus geht dahin, wo die Menschen leben, in die Städte und Dörfer. Er will alle erreichen. Keiner ist ihm gleichgültig, keiner ist ihm unwichtig, keiner ist zu unbedeutend. Gott will alle. Jesus sieht die Menschen. Er sieht in ihr Innerstes, in ihr Herz. Er sieht ihre Sorgen, er sieht ihre Nöte und Probleme. Er sieht auch ihre Orientierungslosigkeit. Er sieht ihr Sehnsucht nach Leben. Es jammert ihn, heißt es hier. Vom Urtext sollte man eigentlich übersetzen, es drehten sich ihm die Eingeweide um. So sehr nahm ihn das mit, was er da sieht. Er sieht die Schafe, die keinen Hirten haben. Ein Mensch ohne Jesus ist ein orientierungsloses Schaf. Den Einflüssen des Zeitgeistes hilflos ausgeliefert. Ohne Fundament, ohne Durchblick, ohne Ziel, ohne Aufgabe. Jeder sieht auf sich selbst und hat damit meistens genug zu tun. Wie sehen wir als christliche Gemeinden auf die Menschen unserer Tage? Sind sie uns wirklich wichtig? Oder sind wir auch nur mit uns selbst beschäftigt? Mit dem normalen Programm, was so in der Woche abläuft? Mit der Frustration, dass die Zahlen kleiner werden? Mit einem vielleicht verklärten Blick auf die Vergangenheit, wo ja alles besser war? In der Landeskirche, wo ich immer noch mitarbeite, geht es heute meistens um Gemeindefusionen, reduzierte Gottesdienste, Kirchenschließungen. Was beschäftigt uns als Gemeinde und Kirche? Ein Blick auf andere Länder ist da sehr hilfreich. Und ihr habt ja immer einen gesunden Blick auf andere Situationen, dadurch, dass ihr Mission sehr unterstützt. Die Mehrheit der Christen lebt schon lange nicht mehr in Europa und in Nordamerika. Die Mehrheit unserer Geschwister lebt in Afrika und in Südostasien. Dort blüht und wächst die christliche Gemeinde, während sie bei uns kleiner und kleiner wird. Und ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt, wie sieht eigentlich die religiöse Landschaft in 15 Jahren bei uns aus? Also ich bin jetzt 65, dann bin ich ein noch greiser alter Mann mit 80, werde das vielleicht noch erleben. Also ganz weit weg ist das ja nicht. Darauf müssen wir uns ja vorbereiten. Und ansatzweise kann man das ja heute schon erleben. Ich habe einen interessanten Vortrag des christlichen YouTubers Markus Voss mir im Internet mal angehört, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Und habe seine Ergebnisse, du bist nicht alleine, Andreas, mit KI überprüft. Ja, es scheint also richtig zu sein. Es wird aller Voraussicht nach drei Gruppen geben. Und die mit Abstand größte Gruppe werden die Konfessionslosen sein. Das sind die Menschen, die schon in zweiter oder dritter Generation keinen Bezug mehr haben zum christlichen Glauben. Das ist heute schon weitgehend überall wahrnehmbar. Null Ahnung, wer Jesus ist. Kein Plan, was christlicher Glaube ausmacht. Kein Wissen, was in der Bibel steht. Christliches Analphabetentum. Das ist heute schon Realität. Ich habe vor Jahren mal eine erschreckende Begegnung, ich meine, das war im Dom in Erfurt gewesen. Da kam eine Schulklasse rein und fragte die Lehrerin, warum hängt denn da einer an dem Kreuz? Das ist nicht besser geworden in der Zeit. Es ist kein Wissen mehr da. Nichts. Null. Wer sonst könnte den christlichen Glauben denn weitergeben, wenn nicht wir Christen? Da müssen wir uns also schon alle an die eigene Nase fassen. Wir Christen haben in den letzten Jahrzehnten unseren Job nicht gut gemacht. Ich eingeschlossen. Wer wollte das leugnen? Die größte Zahl werden also Menschen sein, die wir als gottlos bezeichnen müssen. Die allenfalls sich einen eigenen Glauben zimmern, der sich weitestgehend an einer antichristlichen Zivilreligion orientieren wird. Ich fand in diesen Tagen, oder es fiel mir in die Hände, dazu Gedanken von dem Autor des Kleinen Prinzen, von dem ich gar nicht wusste, dass er ein Christenmensch war. Aber wenn man jetzt so auf seine Worte hört, Antoine de Saint-Exupéry, das hat mich eigentlich erschüttert, was er vor Jahrzehnten damals mal sagte. Ich zitiere wörtlich: Wenn Menschen gottlos werden, das ist unsere Situation, und in 15 Jahren noch mehr, dann sind die Regierungen ratlos. Stimmt, auch heute schon. Lügen grenzenlos. Wer wollte das verneinen? Schulden zahllos. Versprechungen ergebnislos. Dann ist Aufklärung hirnlos. Mode schamlos. Dann sind Politiker charakterlos. Also wie für den heutigen Tag geschrieben. Politiker charakterlos. Jetzt kommen wir dran. Christen gebetslos. Kirchen kraftlos. Völker friedlos. Sitten zügellos. Verbrechen maßlos. Konferenzen endlos und Aussichten trostlos. Eine wahrhaft prophetische Rede, wie ich meine. eine zutreffende Beschreibung unserer Zeit, die sich noch verschärfen wird. Damit haben wir es als christliche Gemeinde jetzt und in Zukunft zu tun. Die zweitgrößte Gruppe werden die Muslime sein. Erschreckt nicht, das ist so. Der Islam verbreitet sich rasant und nicht zuletzt durch die Einwanderung seit 2015. Viele YouTube-Kanäle mit islamischen Inhalten missionieren. Moscheen werden gebaut mit dem Ziel, möglichst viele zu Muslimen zu machen. 2040 wird der Islam die größte religiöse Gruppe sein mit überzeugten radikalen Anhängern. Wir können von über 11 Millionen radikalen, überzeugten Muslimen ausgehen. Wohlgemerkt, die den Inhalt leben und nicht nur formell dazugehören. Während die Moscheen wie Pilze aus der Erde herausbrechen, werden Kirchen zu Museen, Kulturzentren, Restaurants, Hotels, Möbelhäuser, Bistros, Büros, Wohnungen und, Gott sei es geklagt, sogar zu Moscheen. Oder sie werden einfach abgerissen oder zerfallen, werden zu Ruinen. Mir ist eine Kirche vor Augen, in der ich jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich Orgel gespielt habe. Eine Ruine in Recklinghausen. 2040 werden wir muslimische Zeitungen, Medienhäuser, Politiker, Parteien, Richter, vielleicht sogar Bundesverfassungsrichter haben. Es wird hier niemand beleidigt, ich schildere nur die Realität. Unser Land wird sich dramatisch verändern. Das sind die Fakten. Unser Land, was wir alle mal kannten, so in den guten 70er, 80er Jahren des letzten Jahrtausends, ist Geschichte. Ich hätte nie gedacht, dass in einem Land, in dem 6 Millionen Juden umgebracht wurden, industriell, wenn wir was machen als Deutsche, machen wir es ja immer sehr gründlich. Es möglich ist, dass fanatisierte Muslime durch die Innenstädte marschieren und Hamas, Juden ins Gas brüllen dürfen. Und die Polizei guckt zu. Das ist unsere Realität. In 2040 wird sich die Lage nochmals verschärft haben. Die dritte, wesentlich kleinere Gruppe als die zweite werden die praktizierenden Christen sein. Christen also, die nicht nur in irgendeiner Kartei abgelegt sind. Christen, die wieder missionarisch unterwegs sind. Christen, die Menschen für Jesus gewinnen wollen. Christen, denen Jesus Christus konkurrenzlos wichtig ist. Christen, die die Bibel ernst nehmen, lesen, studieren, die sie nicht verändern nach dem gerade herrschenden Zeitgeist. Christen, die keine Angst haben, anzuecken. Christen, die eine ungeheure Liebe zu den Menschen ohne Jesus haben und sie unbedingt erreichen wollen. Christen, die auch die sperrigen Aussagen der Bibel weitergeben. Zum Beispiel warnt Jesus, hör genau zu, über 80 Mal vor der Hölle. Jesus warnt über 80 Mal vor der Hölle im Neuen Testament. Ein Thema, was überhaupt nicht mehr vorkommt auf unseren Kanzeln. Wir können verloren gehen. Das wird heute nicht mehr laut gesagt, das könnte Menschen ja verstören. Das ist nicht tolerant. So sieht die Lage in wenigen Jahren aus. Wir können das heute schon vielfach wahrnehmen. Erstmals ist die Zahl der eingetragenen Mitglieder der Großkirchen unter 50% in Deutschland gesunken. Ich rede ja nicht von den Praktizierenden, die ist ja noch deutlich weniger. Vielleicht laufen wir auf eine Christenverfolgung zu. Zumindest sollten wir das in Erwägung ziehen, es könnte so sein. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sagt Theo Lehmann, der unbeugsame Bekenner in der DDR-Diktatur. Ich darf ihn mal wörtlich zitieren. Theo Lehmann vor knapp 10 Jahren, als er noch fit war und gepredigt hat. Jetzt ist er im Altersheim in Sachsen. Klappriger alter Mann geworden. Theo Lehmann, Original. Moderne Predigten. Wer kann von dieser seichten Kost leben? Wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einem gemeinen Gefängnis sitzt. Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird. Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigten unterfordern und unterernähren, sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa, die weltweite Christenverfolgung wird ausgerechnet um good old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien demokratischen Land leben darf, indem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten diese Atempause benutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Und jetzt kommt der Spitzensatz, der mich erschaudern lässt. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, KZ-fähige Christen. Zweitens, die Überraschung. Jesus zeigt seinen Jüngern die große Aufgabe, ich habe es jetzt gerade sehr lang und ausführlich geschildert. Das ist unsere große Aufgabe. Die nächsten Punkte werden nicht so lang. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeit. 12 Apostel hat sich Jesus berufen. Darüber hinaus waren es vielleicht 70 bis 120 Leute, die mit ihm ständig unterwegs waren. Mit dieser kleinen Zahl soll diese große Aufgabe erledigt werden? Damit soll ganz Israel erreicht werden, darüber hinaus die ganze Welt, wie später der Missionsbefehl sagt. Das überfordert doch. Da erschrickt man. Da kann man nur resignieren. Da kriegt man Angst. Die Aufgabe ist zu groß. Unsere Kräfte sind zu klein. Das schaffen wir nicht. Ja, ich fühle mich völlig überfordert. Du siehst doch, wie schüchtern ich bin, meine Menschenfurcht. Mein Kleinglaube, meine Angst. Ich rede von mir. Es ist einfach, hier in so einem geschützten Raum zu predigen. Ich bewundere die Straßenprediger, die sich auf eine Kiste stellen in den Städten und ohne Schutz predigen. Da ziehe ich immer den Hut vor. Jesus weiß das alles, deshalb schickt er seine Jünger nicht sofort los. Nach dem Motto, jetzt lasst euch mal nicht so hängen. Reißt euch am Riemen. Ihr schafft das. Oder um jemanden Bedeutenderes zu zitieren, wir schaffen das. Jesus sagt das nicht. Wir schaffen das nämlich nicht. Er sagt, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Das ist zunächst und zuvörderst unsere Aufgabe. Niemand ist sofort berufen, Arbeiter zu werden. Aber alle sind berufen, um Arbeiter zu beten. Da ist niemand zu jung, da ist niemand zu alt. Da ist niemand zu schüchtern, da ist niemand zu untalentiert. Da ist niemand zu überqualifiziert. Alle können beten. Alle. Alle können Jesus anrufen. Herr, du siehst diese große Aufgabe. Du siehst, dass ich davor schier verzweifle und verzage. Du kannst helfen. Du kannst eingreifen. Berufe dir Arbeiter in deinen Weinberg. Mach du das. Wer um seine kleine Kraft weiß, braucht den Blick auf den großen Herrn. Gott kann eingreifen. Es ist ihm ein kleines zu helfen. Er kann zum Beispiel Menschen aus den blühenden christlichen Gemeinden in Afrika aufs Herz legen, nach Good Old Germany zu kommen. Und uns träge und faulen Christen mal wieder mobil zu machen. Dann macht er immer oft weitestgehend schon. Das passiert ja schon. Oder aus den verfolgten chinesischen Hausgemeinden hier mal ein China-Restaurant aufmachen und nebenbei auf den Straßen zu predigen. Gott kann. So wie wir es früher ja auch gemacht haben, unsere Missionare dorthin geschickt haben. Jetzt geht es umgekehrt. Er kann auch einzelne Menschen berufen und dadurch Weltgeschichte machen. Ich erinnere nur an die Reformation. Da packt sich Gott einen kleinen Mönch und hebt die Welt aus den Angeln damit. Eine Person. Gott kann. Er kann auch aus unseren Reihen Menschen berufen, seine glaubhaften Zeugen zu sein. Und jetzt kommt das, was vielleicht in eurer Gemeinde anders ist. Ich hoffe, es wäre so. Warum sind eigentlich die Gebetskreise die am schlechtesten besuchten in jeder Gemeinde? Wodurch Jesus dem Gebet so eine große Bedeutung beimisst. Ich denke, nur die betende Gemeinde wird den Herausforderungen des Jahres 2040 gewachsen sein, das ist gewiss. Drittens und letztens die Sendung. Während des Gebets der Gemeinde, während deines persönlichen Gebetes zu Hause, könnte Jesus auf einmal zu dir sprechen und dir sagen, Michael, Sarah oder wie auch immer du heißt, ich möchte dich senden. So wie es hier steht. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht. Und dann werden sie alle mit Namen genannt. Simon, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Und wie sie auch alle heißen, Jesus beruft. Und wen Jesus beruft, den gibt er auch Vollmacht. Ein Zitat von Hermann Betzel, dem ersten großen Bischof Bayerns, lutherischen Bischof. Die Kirche leidet nicht an zu wenigen Mitarbeitern, sondern an den zu vielen nicht berufenen Mitarbeitern. Die Kirche leidet nicht an zu wenigen Mitarbeitern, sondern an den zu vielen nicht berufenen Mitarbeitern. Ich dürfte ja sowas gar nicht sagen. Man würde mir ein Kanzelverbot erteilen in meiner Kirche. Deshalb zitiere ich ja nur einen lutherischen Bischof. Wer sich selber sendet, wird scheitern. Wer den Pfarrerberuf, den Predigerberuf als Job, als Hobby ansieht, ist fehl am Platz. Darin gehen unsere Gemeinden und Kirchen kaputt. Gott sei es geklagt. Darum haben wir in den Großkirchen in den letzten Jahren über 1 Million Mitglieder verloren. Die Leute merken das. Was der da uns am Sonntag erzählt, das kann ich auch jeden Abend in der Tagesschau an mir anhören. Da brauche ich nicht, da brauche ich keine Kirche zu. Es liegt also nicht am Herrn der Kirche, dass unsere Gemeinden kleiner werden, sondern eher an seinem Bodenpersonal. Herr, berufe du dir Menschen, die du in deine Ernte schickst. Und mache mich bereit, wenn du rufst, dir dann auch zu folgen. Ich denke, zu einem vollzeitlichen Dienst als Missionar brauchst du so einen Ruf. Alles stehen und liegen lassen und alles auf diese Karte zu setzen. Ich kann mich erinnern, ich habe in einer Freizeit mal eine junge Diakonisse getroffen, die vorher Finanzbeamtin war. Und ihre ganzen Sicherheiten aufgegeben hat, um diesen Dienst anzutreten. Von wegen gesichertes Gehalt, verachtet, mit Tracht rumrennen, was ist das denn für eine? Aber ich habe da einfach Respekt vorgehabt, weil ich ja so ähnlich war. Ne? Ich war ja auch jahrzehntelang im Staate gut versorgt als Angestellter im öffentlichen Dienst, mit Gehalt kam, das zu machen. Alles aufgeben, um sich voll für Jesus einzusetzen. Respekt. Darüber hinaus sind natürlich wir alle, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat, auch berufen, mit unseren Möglichkeiten Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Zum Gottesdienst einzuladen. In Gesprächen versuchen, das Gespräch auf den Glauben zu lenken. Das ist immer so schwierig. Mir gelingt das so selten. Versucht das mal. Und ihr redet über alles, stundenlang. Und wenn es dann auch einmal darauf geht, nee, das wollen wir jetzt nicht. Morgens in der Stille kann jeder machen, Gott bitten. Herr, schenk du mir heute eine Gelegenheit, eine Begegnung, in der ich von dir etwas sagen darf. Nicht verkrampft darauf, sondern von Gott erwarten, Herr, schenk du das, dass das einfach passiert. Es gibt viel zu tun, die Herausforderung ist groß, unsere Kräfte sind klein, unsere Ängste sind groß. Das sollte uns ins Gebet treiben. Und Gott schenke, dass er den einen oder anderen in seinen Dienst beruft. Mit der eigenen kleinen Kraft, im Vertrauen auf den großen Herrn, das Größte bewirken, nämlich, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dazu verhelfe uns der dreieinige Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.